Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Das sind die Themen von heute. Nach Panikverkäufen an den Börsen brechen die Kurse weltweit ein. Der finnische Krisenmanager Martti Ahtisaari erhält den Friedensnobelpreis. René Adler steht erstmals im Tor der Fußballnationalelf. Die Talfahrt der Aktien ging auch heute weiter. Überall ziehen sich die Investoren derzeit zurück. Von einem schwarzen Freitag sprechen viele an den internationalen Börsen. Und sie hoffen, dass den Regierungen über das Wochenende etwas einfällt, was die Märkte beruhigen könnte. Selten seien so viele Werte innerhalb einer Woche vernichtet worden. Ursache und Folge der Angst vor dem Abschwung.
Die Finanzmärkte kommen einfach nicht zur Ruhe. Erneut geht das deutsche Kursbarometer der DAX in die Knie. Das Minus am Frankfurter Parkett, zeitweise mehr als 10%. Die Stimmung an der wichtigsten Börse der Wall Street in New York schlug gestern plötzlich um. Der Markt drehte kräftig ins Minus und auch heute bleiben die Anleger in den USA nervös. Die Kurse im kräftigen Auf und Ab.
Wir haben eine übertriebene Panik im Markt und wenn die Panik im Kopf ist, dann ist man nicht bereit, über fundamentale Daten nachzudenken. Da gibt es den Herdentrieb, man ist hochgradig irrational und man schmeißt Aktien.
Seit Beginn dieser Krisenwoche hat der deutsche Aktienindex DAX fast ein Viertel seines Wertes verloren. Nun fordert die Politik mehr Einfluss und Kontrolle.
Wir spüren in diesen Tagen mehr denn je, dass es nicht mehr ausreicht, Regeln zu haben im eigenen Land, sondern dass wir Regeln brauchen, nicht nur für Europa, sondern internationale Regeln des Verhaltens dort, wo eben auch internationale Zusammenhänge greifen.
Doch das Eingreifen der Politik, etwa durch Staatsgarantien, milliardenschwere Hilfspakete oder weltweite Zinssenkungen, ist bisher an den Märkten wirkungslos verpufft. Die Furcht geht um, dass sich die Finanzkrise viel stärker als bisher vermutet auch auf andere Wirtschaftszweige auswirken könnte. Insbesondere die großen Autobauer, wie etwa General Motors, scheinen bereits in den Strudel der Finanzkrise geraten zu sein. Doch Experten warnen vor Übertreibungen.
Insgesamt schätzen wir die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Realwirtschaft weniger dramatisch ein, als sie derzeit gehandelt wird. Viele andere Aspekte, die durchaus positiv sind, etwa die Bereinigung bei vielen Energiepreisen, bei Rohstoffpreisen, die wird praktisch überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.
Der Markt bleibt verunsichert. Deshalb braucht es vor allem nun eines: neues Vertrauen.
Die Weltwirtschaft steht am Rande der Rezession. So pessimistisch wie lange nicht lässt sich der Internationale Währungsfonds vernehmen. Deutschland steuere auf eine Konjunkturflaute zu. Finanzminister Steinbrück sieht das ähnlich. Beim Treffen mit seinen Kollegen der 7 wichtigen Industrienationen in Washington sagte er, es reiche nicht mehr aus, einzelne Finanzinstitute zu retten. Es müsse generell etwas geschehen.
Hinter diesen Mauern tagen sie und längst haben die Treffen den Charakter einer Krisensitzung. Die ganze Welt blickt jetzt auf die G7, den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, in der Hoffnung auf einen Ausweg aus der Krise. Der IWF-Chef meint, der Währungsfonds könnte eine Art Weltaufsichtsbehörde werden, der globale Chefaufpasser für die Finanzmärkte. Zum einen ist es unerlässlich, Mitglieder aus der ganzen Welt zu haben, um einer globalen Krise mit globalen Lösungen zu begegnen. Außerdem hat der IWF die Maschinerie, dann auch wirklich nachzufassen. Finanzminister Steinbrück legt in Washington einen Plan für neue Verhaltensregeln vor. So will er, dass die Banken selbst Geld zurücklegen für den Notfall und verlangt nach besseren Frühwarnsystemen. Bankmanager sollen außerdem mit ihrem persönlichen Vermögen für Fehlentscheidungen haften. Mit seinen G7-Kollegen will er zu einem abgestimmten Vorgehen kommen. Die Rettung einzelner Finanzinstitute reiche nicht mehr aus.
Wir werden nicht mehr von Fall zu Fall diskretionär vorgehen können. Das ist ausgereizt. Und der deutsche Finanzdienstleistungssektor wird dort erwarten, dass wir eine sektorübergreifende Lösung bieten.
Der Finanzminister schloss nicht aus, dass auch in Deutschland der Staat den Banken frisches Kapital zuschießt und so Anteilseigner wird. Den Begriff Verstaatlichung vermied er dabei. Die Lösung wird es nicht geben an diesem wichtigen Wochenende. Doch G7, IWF und Weltbank könnten einen Weg weisen, der Vertrauen wiederherstellt.
Und wir schalten zu unseren beiden Korrespondenten an den Börsen in New York und Frankfurt. Franz Zink zuerst. Glauben Sie denn, der Internationale Währungsfonds kann es richten?
Ja, er muss es richten, denn diese Institution, der IWF-Chef sagt es ja in dem Beitrag, wird getragen von der internationalen Staatengemeinschaft. Das wäre dann sowas wie eine Weltnotenbank mit der Macht und Glaubwürdigkeit sämtlicher Notenbanken von der europäischen über die amerikanische bis zur japanischen. Und was dort hoffentlich beschlossen wird, könnte dann mit dem IWF im Rücken in den Mitgliedstaaten entsprechend umgesetzt werden. Dazu passt, dass sich die Bundesregierung offenbar bereits auf ein Eingreifen zur Lösung der Krise vorbereitet. Regierungssprecher Wilhelm sagte dem ZDF, dass es am Sonntag wohl ein Treffen der Regierungschefs auf europäischer Ebene geben wird, um ein abgestimmtes Vorgehen zu vereinbaren.
Frank Bethmann an der Wall Street, da hat sich heute ja die Abwärtsbewegung zunächst noch mal beschleunigt.
Ja, das kann man wohl so sagen. Gleich zu Handelsbeginn vor rund 3,5 Stunden sackte der Dow Jones Index noch mal fast 700 Punkte ab. Und hier auf dem Parkett die Händler, die sagten, um Gottes Willen, es darf doch nicht wahr sein. Ist denn da überhaupt kein Ende mal in Sicht? Dann doch die Kehrtwende. Innerhalb weniger Minuten konnte der Dow dann sogar wieder kurzweilig mal ins Plus rücken. Aber jetzt aktuell fällt er doch wieder zurück auf 340 Punkte, sind sie jetzt wieder im Minus. Also sehr, sehr nervöser Handel heute. Und zieht man die beiden Handelswochen, die letzte und diese zusammen, dann verliert der Dow Jones Index fast gut 22% sind es sogar. Also eine ganze Menge, und damit kommt der Leitindex jetzt auch in die Regionen einer Krise nach dem 11. September 2001, um einfach einmal eine Größenordnung zu geben.
Vielen Dank Ihnen beiden nach New York und Frankfurt. Besonders bitter dran sind die Anleger, die sich bei Lehman Brothers engagiert hatten, der pleitegegangenen US-Investmentbank. Deren Zertifikate sind praktisch wertlos. Die Betroffenen wollen nun die deutschen Banken in die Pflicht nehmen, die diese Papiere verkauft haben. Rund 10.000 Anleger haben hierzulande Lehman-Zertifikate. Viele von ihnen wollen klagen.
Christel und Horst Weil bei ihrem Anwalt. Auch sie gehören zu den Anlegern, die ihr Geld in vermeintlich sicheren Zertifikaten angelegt haben. Die Frankfurter Sparkasse 1822 hatte ihnen die Papiere verkauft.
Der DAX kann runtergehen, kann hochgehen, das spielt alles keine Rolle. Sie haben immer 100% sicher ihr Geld.
12.000 Euro haben die beiden investiert. Schnell aber merkten sie, über die Risiken des Papieres waren sie nicht informiert. Nur diese kleine Broschüre habe man ihnen in die Hand gedrückt. Jetzt gehen sie vor Gericht.
Im vorliegenden Fall erheben wir klar den Vorwurf, dass die Bank nicht darauf aufmerksam gemacht hat, dass bei diesen Zertifikaten von Lehman ein Totalausfallrisiko existiert. Dieses Totalausfallrisiko ist weder in dem von der Bank verwendeten Flyer auch nur angesprochen worden und in keinem Fall von dem Anlageberater der Frankfurter Sparkasse mündlich erörtert worden.
Nur wenn die Gerichte urteilen, die Anlageberatung sei fehlerhaft gewesen, springen die Versicherungen der Bankhäuser ein. Die Banken selbst setzen hohe Hürden für Schadenersatzansprüche.
Die Sparkassen beraten sehr umfänglich und sehr gut. Und wir haben keinen Grund, da anzunehmen, dass es da zu Fehlern kam. Aber wenn es dann tatsächlich zu einem Beratungsfehler kam, wird die Sparkasse natürlich auch dafür gerade stehen.
Die Finanzwelt ist zu kompliziert, sagen Anlegerschützer und fordern neue Regeln.
Das eine ist, dass die Produkte besser, einfacher werden, sodass Otto Normalverbraucher sie verstehen kann. Das zweite ist, wir möchten, dass die Banken bei der Vergabe eines Zertifikats mit ins Risiko gehen. Und das dritte ist, die Bankberatung muss einfacher werden.
Am 24. Oktober ist für die Weils der erste Gerichtstermin. Sie werden nicht die einzigen bleiben, die klagen.
Börsentalfahrt und kein Ende, das fragt gleich nach diesen Nachrichten ein ZDF-Spezial. Auch bei uns im Internet finden Sie alles rund um die massive Krise an den Börsen. Klicken Sie auf heute.de. Dort werden die wichtigsten Fragen zur Sicherheit Ihrer Anlagen beantwortet. Auf der Liste der wichtigsten politischen Probleme hat die Finanzmarktkrise das Thema Arbeitslosigkeit klar verdrängt. Das ergaben die Umfragen für das neueste ZDF-Politbarometer. Danach machen sich nicht nur Aktienbesitzer große Sorgen, auch viele Sparer fürchten um ihr Geld.
Obwohl die Bundesregierung eine Garantie auf die Spareinlagen abgegeben hat, glaubt nur eine knappe Mehrheit von 55%, dass die Ersparnisse auch tatsächlich sicher sind. 37% der Befragten glauben das nicht. 8% sagen, sie seien nicht betroffen. Dass aufgrund der Krise an den Finanzmärkten das Bankensystem zusammenbrechen könnte, glauben lediglich 22%. 41% glauben das nicht. Allerdings trauen sich 37% darüber kein Urteil zu. Verunsicherung hat das Politbarometer also festgestellt, aber noch keine Anzeichen für Panik.
Alle Zahlen des Politbarometers wie immer nach dem Heute-Journal um 22.30 Uhr. Wenn es darum ging, irgendwo auf der Welt eine Krise zu lösen, dann war Martti Ahtisaari in seinem Element. Deshalb wurde Finnlands früherer Staatspräsident heute mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Als Vermittler engagierte er sich unter anderem auf dem Balkan und in Nordirland.
Er gilt als Mann für aussichtslose Fälle. Der Name Martti Ahtisaari fällt immer dann, wenn es in einem internationalen Konflikt keinen Ausweg mehr zu geben scheint. Namibia, Jugoslawien, Indonesien, unermüdlich unterwegs im Namen des Friedens und der Vereinten Nationen. Dafür heute der Friedensnobelpreis für den 71-jährigen Finnen. Das norwegische Nobelpreiskomitee hat entschieden, dass die diesjährige Auszeichnung an Martti Ahtisaari geht, für seine wichtigen Anstrengungen auf mehreren Kontinenten die Konflikte zu lösen und das bereits seit 3 Jahrzehnten. Der Preisträger schaute sich die Bekanntgabe zu Hause in Helsinki an, zeigte sich anschließend tief geehrt. Natürlich freue ich mich sehr. Wie Sie wissen, saßen wir schon öfters hier gemeinsam vor dem Fernseher und haben darauf gewartet. Aber ich war noch nicht an der Reihe. Verdienste erwarb er sich um einen Frieden im Kosovo, brachte die Kriegsparteien an einen Tisch und Milosevic dazu, dem Friedensplan zuzustimmen. Damals wie heute internationale Anerkennung.
Ich muss sagen, dass sein Bemühen, hier für eine friedliche Entwicklung in dieser Welt einzutreten, dass dies damit ausgezeichnet worden ist, das finde ich sehr positiv.
Und doch mischt sich Kritik in den Jubel. Russland macht Ahtisaari für die Spaltung Serbiens verantwortlich. Die Freude in Helsinki kann das nicht trüben. Er hat lange auf den Preis gewartet.
Die internationale Schutztruppe ISAF soll künftig aktiv gegen die Drogenproduktion in Afghanistan vorgehen. Darauf einigten sich die NATO-Staaten nach schwierigen Verhandlungen in Budapest. Jedes Mitglied entscheidet allerdings selbst, inwieweit die Soldaten bei ihren Patrouillen eingreifen. Die Bundeswehr will sich auf die Unterstützung der afghanischen Fahnder beschränken. Mit dem Kampf gegen den Drogenanbau will die NATO die wichtigste Einnahmequelle der radikal-islamischen Taliban austrocknen. Russland hat seine Truppen vollständig aus dem georgischen Kernland zurückgezogen und damit eine Auflage des EU-Friedensplans erfüllt. Die offizielle Frist für den Abzug ist heute abgelaufen. Die EU-Beobachter haben bestätigt, dass in der Pufferzone rund um die abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien keine russischen Truppen mehr sind. Mehrere Kontrollpunkte sowie eine Militärbasis seien abgebaut worden.
Die russischen Truppen sind weg. Keine Checkpoints versperren mehr die Straßen von Kerngeorgien. Das will der französische Außenminister Bernard Kouchner mit eigenen Augen sehen. Im gepanzerten EU-Mobil, begleitet von georgischer Polizei, wagt er sich in die sogenannte Sicherheitszone, die an Südossetien grenzt. Er kommt in Dörfer, die seit dem Krieg von Georgien abgeschnitten waren. Viele sind schwer zerstört. Zuerst fielen russische Bomben, erzählen die Dorfbewohner von Tkviavi. Dann kamen südossetische Milizen, plünderten und zündeten die Häuser an. Fast jeder zweite Hof ist niedergebrannt, die Menschen stehen vor dem Nichts. Sie hatten Uniformen an, Maschinengewehre und haben alles niedergemacht. Im Nachbardorf haben sie einen 90-jährigen Mann einfach vor seinem Haus erschossen. Tagelang rächten sich südossetische Banden offenbar an ihren georgischen Nachbarn und niemand half. Bernard Kouchner ist gewissermaßen als ranghöchster EU-Beobachter hierher gekommen in die Sicherheitszone. Eine Zone, in der Willkür, Brutalität und Gewalt herrschte. Die Verantwortung dafür tragen auch die russischen Truppen, die dies zuließen und erst zu spät eingriffen. Der Abzug der russischen Armee sei nur ein Anfang, sagt der französische Außenminister denn auch. Jetzt müsse vor allem über die Rückkehr der Flüchtlinge geredet werden. Und das tun wir in Genf nächste Woche. Wir müssen Geld für den Wiederaufbau sammeln und über die Flüchtlinge verhandeln. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und Europa sei es aber noch zu früh, meint Kouchner. Dennoch seien nicht alle Bedingungen des Friedensplans erfüllt.
Die Telekom zieht Konsequenzen aus den immer neuen Datenpannen, die in den vergangenen Monaten ans Licht kamen. Zuletzt war der Diebstahl persönlicher Informationen von 17 Millionen Mobilfunkkunden bekannt geworden. Telekom-Chef Obermann will nun einen neuen Vorstandsposten eigens für den Datenschutz schaffen und die Sicherheitsstandards erhöhen. Außerdem versprach er mehr Transparenz. Im Internet sollen sich die Kunden künftig über Datenschutzvorgänge informieren können. Verkehrssünder müssen sich im kommenden Jahr auf härtere Strafen einstellen. Der Bundesrat hat dem neuen Bußgeldkatalog zugestimmt. Danach müssen Raser und Drängler künftig tiefer in die Tasche greifen. Auch Alkohol am Steuer wird deutlich teurer. Bis zu 1.500 Euro kostet das im Wiederholungsfall. Wann genau die Regelungen in Kraft treten, steht noch nicht fest. Erst muss der Bundestag noch das Straßenverkehrsgesetz ändern. Lange mussten wir nicht mehr über die Vogelgrippe berichten. Jetzt ist die hoch ansteckende Variante der Tierseuche wieder ausgebrochen. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Das H5N1-Virus wurde bei einer Ente nachgewiesen auf einem Hof im Kreis Görlitz in Sachsen. Der gesamte Geflügelbestand des Betriebes wurde vorsorglich getötet.
Heute Morgen 4 Uhr waren alle 1400 Enten, Gänse und Hühner getötet. Auch bei anderen Tieren des betroffenen Bestandes wurde das Virus inzwischen festgestellt. Amtlich ist nun auch, dass es die hoch ansteckende Variante dieses Virus ist. Deshalb sind Sperrzonen um den Görlitzer Geflügelbetrieb eingerichtet worden. Eine Hochsicherheitszone im 3-Kilometer-Kreis und eine weitere im Umkreis von 10 Kilometern.
Man will mit den eingeleiteten Maßnahmen erreichen, dass frühestmöglich halt auch klinisch unauffällige Tiere erkannt werden.
Geflügel darf im ganzen Gebiet nicht mehr transportiert werden, weder hinein noch hinaus. Die betroffenen Betriebe sind geschlossen und werden bewacht. Wer nicht hierher gehört, darf nicht hinein. Das hoch ansteckende H5N1-Virus ist auch dem Menschen schon gefährlich geworden. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von weltweit 230 Toten durch die Vogelgrippe. Dass dieses Virus nun plötzlich wieder auftritt, führen Experten allerdings nicht auf den beginnenden Vogelflug zurück.
Die konkreten Übertragungswege hat man nach meinem Kenntnisstand auch noch gar nicht so richtig ermitteln können. Es ist eben letztendlich ein Virus, was mittlerweile in Europa aufgetreten ist, sich auch festgesetzt hat im Wildgeflügelbestand.
Das heißt, weder weiß man genau, wie das Virus in die Bestände kommt, noch was man vorsorglich dagegen tun könnte.
Der absolute Höhepunkt in meiner bisherigen Karriere, so kommentiert Leverkusens Torhüter René Adler sein Länderspieldebüt morgen beim WM-Qualifikationsduell gegen Russland. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Robert Enke ist der 23-Jährige plötzlich die Nummer 1 in der deutschen Mannschaft.
Torwarttrainer Andreas Köpke präsentierte den neuen Überflieger. Er trägt den Adler nicht nur auf der Brust, sondern auch im Namen. René Adler, erstmals für den Rettungsdienst im deutschen Tor zuständig.
Es ist wirklich so, dass ich den morgigen Tag entgegenfiebere. Meist auch einfach für mich als Fußballer jetzt mal der absolute Höhepunkt ist bis in meiner bisherigen jungen Karriere.
Der 23-Jährige hat sich gegen Mitbewerber Tim Wiese durchgesetzt und muss nun gegen Russland seine Qualitäten unter Beweis stellen.
Wir haben volles Vertrauen zu René und glauben auch seine Spielweise, die passt einfach zu uns. Und deshalb glauben wir auch, dass er morgen ein gutes Spiel macht.
Bei seiner Premiere sind nicht nur Fangkünste, sondern auch starke Nerven gefragt.
Sicherlich ist man angespannter als im Vergleich zu einem normalen Bundesligaspiel. Das ist, denke ich, auch ganz normal, aber das ist alles in einem gewissen Rahmen, gepaart mit absoluter Konzentration.
Adler will und muss in seiner neuen Rolle als Nummer 1 eine erstklassige Leistung abliefern.
Im Prinzip bleibt das Wetter schön, nur der Nebel macht es der Sonne mancherorts schwer. Inge Niedeck gleich mit den Aussichten. Im Heute-Journal mit Steffen Seibert um 9:55 Gipfeltreffen in Washington, wie die Politik die Finanzkrise in den Griff kriegen will. Das war's von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.
Guten Abend. So ein paar goldene Oktobertage, die können wir jetzt hervorragend gebrauchen und nochmal nutzen für alles, was man draußen so an Aktivitäten unternehmen kann. Sollte man allerdings so am späten Vormittag, frühen Nachmittag machen, denn es wird dann auch sehr schnell kühl abends und im Laufe der Nacht breiten sich auch wieder die Nebelfelder aus. Morgen wird es in Norddeutschland ein sehr freundlicher Tag, wenn sich der Nebel aufgelöst hat. Ein paar Wolkenfelder an der Küste, 14 bis 22 Grad. Ähnliches gilt auch für den Süden, auch dort ein freundlicher Tag. Allerdings könnte sich zum Teil der Nebel doch länger halten und im Nebel bleibt es auch deutlich kühler als bei Sonne. Der Sonntag sieht ähnlich aus. Kleiner Unterschied zum Samstag, vor allen Dingen im Norden, im Küstenbereich ziehen ein paar dichtere Wolken vorbei, aber es bleibt trocken. Also zumindest beim Wetter stehen die Aktien gut. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.